Aufstehen für Gerechtigkeit. Wir haben diese Reihe Aufstehen und haben, das muss ich für die erklären, die letzten Wochen nicht da waren, uns mit vielen Themen beschäftigt und auch konkrete Aktionen vorgeschlagen, wie man aufstehen kann, was man tun kann, wo man hinschreiben kann, wie man sich einmischen kann und so weiter. Und heute ist Aufstehen für Gerechtigkeit das Thema und ich will das mal von einer ganz anderen Seite beleuchten. Also alles, was wir bis jetzt gemacht haben an den Sonntagen, war sehr stark so, was kann ich jetzt tun? Und ich werde über Gerechtigkeit nochmal in einem anderen Sinne mit euch heute nachdenken. Ich hoffe, ihr geht den Weg mit, weil ich glaube, das eine ergänzt das andere und es gehört alles zusammen. Aufstehen für Gerechtigkeit. Das fängt ja schon in der Familie an. Ist es jetzt gerecht, dass der eine so viel Taschengeld kriegt und der andere so viel, weil er älter ist? Ist es gerecht, wer spülen muss und wer nicht? Ist es gerecht, wer wann ins Bett gehen muss? Also das muss man ja alles lernen. Was ist eigentlich gerecht? Ist gerecht, wenn alle gleich behandelt werden? Oder ist gerecht, wenn jeder in seiner Situation das kriegt, was er braucht? Das ist ja schon ein heißes Eisen in der Familie und in der Erziehung. Dann geht's weiter in der Schule. Ist es jetzt gerecht, die Note, die ich kriege? Ich habe selbst mal Kunst unterrichtet und ihr könnt euch vorstellen, es ist gar nicht so einfach, Kunstwerke von Kindern zu beurteilen. Ich habe dann vorher so Maßstäbe aufgestellt, für Fantasie gab es einen Punkt und für Ausführungen und für was weiß ich alles. Und dann saß ich hinterher trotzdem vor den Bildern und musste entscheiden, welche Note gebe ich jetzt. Und das ist dann gerecht oder ungerecht, das liegt dann im Auge des Betrachters und auch im Auge dessen, der das Bild gemalt hat. Wie viel Gefühl hat er da reingegeben, wie viel Fantasie ist überhaupt vorhanden und ist es dann nicht für seine Möglichkeiten doch eine Eins, die er jetzt an Fantasie mitgekriegt hat oder ist es dann einfach Mangel an Fantasie oder wie auch immer. Es ist gar nicht so einfach. Das Thema Gerechtigkeit beschäftigt uns. Ist es gerecht, wenn hier die Knöllchen verteilt werden oder nicht? Was für ein Typ bist du? Bist du ein Gerechtigkeitstyp oder ein Ungerechtigkeitstyp? Sagst du, naja, mit mir kommt das Gesetz. So, ich bin mein eigenes Gesetz. Ich mache das so, wie ich es brauche. Oder bist du gesetzestreu und hältst dich an den Buchstaben? Ich bin eigentlich, muss ich ehrlich zugeben, ein Gerechtigkeitsfanatiker schon immer gewesen, obwohl ich jetzt keine Schwester hatte oder ich habe eine Schwester, aber keine, die so alt war wie ich oder so ähnlich alt, die war viel älter. Das heißt, ich musste mich nie mit ihr über irgendwas einigen oder vergleichen oder irgendwas. Ich hatte also nie die direkte Konkurrenz im Nacken, wie vielleicht einige von euch. Und trotzdem habe ich so eine Gerechtigkeitsmacke. Ich weiß nicht, ob euch das vertraut ist oder nicht. Man guckt immer, man will die Sache immer gerecht lösen und alle sollen zu ihrem Recht kommen und das geht immer nicht und man schafft das irgendwie nicht. Oder man sucht immer den Schuldigen, das ist ja auch so eine Negativseite bei den Gerechtigkeitsfanatikern. Man guckt immer, wer war das? Und der wird bestraft. Ist natürlich nicht so toll, wenn man so denkt und dann eine Gemeinde leitet. Dann könnte man nicht mehr aufhören damit, denn dann ist der Beamer kaputt, dann ist das Fernsehen verstellt, dann ist dies und das und jenes und wenn man da immer die Schuldigen sucht und dann sagt, okay, und du musst jetzt aber zahlen oder du musst das jetzt machen, das ist eigentlich nicht gut, weil das so eine Gesetzlichkeit reinbringt. Gerechtigkeitssinn heißt Gerechtigkeit Gleichmacherei, heißt es, man sucht den Schuldigen und der wird bestraft. Was heißt Gerechtigkeit? Gott ist gerecht. Wir Menschen sehnen uns nach Gerechtigkeit und jeder, der schon mal Unrecht erlebt hat, weiß, wie weh das tut, wenn man zu Unrecht behandelt wird, bestraft wird, ausgegrenzt wird oder über den Tisch gezogen wird oder was weiß ich, wenn es Unrecht gibt. Das mögen wir alle nicht. Manchmal stört uns das auch, wenn andere ungerecht behandelt werden. Ich erinnere mich, wir sind eingezogen in sozialen Wohnungsbau. Damals lebten wir zu zweit von Arbeitslosenhilfe, hieß das früher, von meiner Arbeitslosenhilfe als Lehrerin. Ich hatte keinen Job gekriegt, kein Lehrer wurde mehr eingestellt. Roland war noch Student und hat 2 Studien gemacht, also Theologie und Semitistik, Afrikanistik, und war einfach länger im Studium beschäftigt als der Normalfall. Und wir kriegten nur meine Arbeitslosenhilfe, weil die Behörden davon ausgingen, wenn jemand studiert, steht ihm BAföG zu. Und ob er das dann kriegt oder nicht, war denen egal. Also die haben gerechnet, wir haben die 500 Mark jeden Monat, obwohl wir sie nicht hatten. Deswegen kriegten wir dann auch keine Sozialhilfe, weil wir hatten ja die 500 Mark, die wir nicht hatten. Ich fand das damals äußerst ungerecht, aber so war es. Wir mussten irgendwie durchkommen. Wir sind dann in den sozialen Wohnungsbau gezogen, hier in der Nähe. Ein Neubau, ich war total begeistert. Wir sind immer auf der Baustelle rumgelaufen, als wäre es unser Eigentum. Haben immer gesagt, oh, hier machen wir das hin und da kommt das hin und so, war richtig schön. Aber es war nicht unseres, sondern es war eine Wohnung im sozialen Wohnungsbau. Mit uns zogen viele interessante Menschen ein. War eine spannende Geschichte und wir haben uns mit den Nachbarn gut verstanden. Und dann kam der Punkt, die Wohnungsbaugesellschaft hatte für die Tapeten Geld zur Verfügung gestellt. Man konnte die sich aussuchen, musste aber einen Teil dazu zahlen. Je nachdem, wie teuer man die sich aussuchte. Die haben die quasi den Raufaserpreis bezahlt und wenn man eine bunte Tapete wollte, musste man einen Aufpreis zahlen. Und dann kam die erste Nachbarin und sagte, ja, Frau Werner, bei uns, die haben sich irgendwie verrechnet. Gucken Sie doch mal, ich verstehe das nicht so ganz. Und ich guckte dann und ich merkte, oh, die kriegt ganz schön viel Geld zurück, wenn sie das jetzt meldet. Und dann kam der Nächste, da hatten sie sich auch verrechnet. Ich guck meine Rechnung an. Oh, wenn ich das melde, muss ich nachzahlen. Und zwar ordentlich. Die hatten ganz viele Zimmer gar nicht berechnet bei mir. Und bei den anderen hatten sie es zu viel berechnet und mir dann zu wenig. Und dann war aber die Bitte an mich, weil ich jetzt die Einzige im Haus war, die irgendwie sich um sowas kümmern konnte, ob ich mich bei der Wohnungsbaugesellschaft nicht mal für sie einsetze. Und das war schon ein Kampf. Aber mein Gerechtigkeitssinn hat dann gesagt, egal, dann zahlst du halt drauf, den Leuten muss geholfen werden, das ziehst du jetzt durch. Habe ich auch gemacht. Ergebnis war, dass mich Monate später eine Nachbarin ansprach, als wir an der Wäsche unten standen, und sagte, Frau Werner, Sie sind doch Christ. So, ja, können Sie mir mal helfen? Sie hatte ein Verhältnis angefangen mit einem verheirateten Mann in der Kur und kam da nicht weiter und wollte jetzt von mir wissen, was sie machen soll. Wir haben dann später zusammen Bibel gelesen, sie hat zum Glauben gefunden, ist Christ geworden. Es war eine tolle Geschichte. Aber es hat angefangen mit diesem Gerechtigkeitssinn, auch mal gerecht zu sein, wenn es gegen mich selber geht, wenn ich draufzahle sozusagen. Wir wollen ja gerne als Menschen die Welt einteilen in die Guten und die Bösen. Vielleicht liebt ihr auch solche Filme, Cowboys gegen Indianer oder was weiß ich, James Bond gegen den Rest der Welt oder ich weiß es nicht, wo man so genau weiß, wer sind die Guten, wer sind die Bösen und am Ende siegen dann immer die Guten. Dann kann man getrost nach Hause gehen und sagen, ja, die Welt ist wieder in Ordnung. So gehen wir durchs Leben, wir versuchen, die Bösen irgendwo da draußen zu identifizieren, aber wir sind ja die Guten, wir gehören ja zu den Guten. Wir machen ja alles richtig, wir versuchen es ja zumindest richtig zu machen. Ich glaube, dass wir so eine Sicht auf die Welt nicht durchhalten können. Und deswegen aufstehen für Gerechtigkeit heißt nicht oder kann nicht heißen, ich suche jetzt mal nach denen, die alles falsch machen und dann sorge ich für Gerechtigkeit als Robin Hood, sondern heißt immer, es fängt bei mir an. Gott alleine ist gerecht, heißt es im Jesaja-Buch. Gott alleine ist gerecht. Da ist keiner, der sich vor Gott rühmen kann, auch nicht einer. Heißt es auch im Neuen Testament. Nicht ein einziger Mensch hat je gelebt, außer Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist und ohne Sünde war. Aber wir anderen sehnen uns nach Gerechtigkeit, aber wir kriegen es selber gar nicht hin. Ich weiß nicht, ob du das so für dich auch unterschreiben kannst. Man bemüht sich, man will es, man will das Richtige tun. Paulus hat es so gesagt, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Letztlich ist der Mensch doch immer Egoist und letztlich tun wir doch das, was uns nützt. Das ist einfach so. Und diese realistische Einschätzung hat auch Gott über uns Menschen. Wenn er das mit der Gerechtigkeit, die ihm ein ganz großes Anliegen ist, und es wurde schon von Lars gesagt, in der Bibel gibt es hunderte Stellen, wo Gott über Gerechtigkeit spricht und sich auch ärgert und aufregt und weint über Ungerechtigkeit in dieser Welt. Wenn er das irgendwie hätte durch Menschen lösen können, das Problem, dann hätte er das gemacht. Aber die Menschen sind eigentlich die ungeeignetsten, Gerechtigkeit in diese Welt zu bringen, weil sie immer auch Ungerechtigkeit mitbringen. Es ist so, wir sind von Gott getrennt in der Wirklichkeit, dass wir nicht das Gute, was wir eigentlich wollen, schaffen. Dass wir versagen, dass wir schuldig werden, dass wir Sünder sind, dass wir nicht das tun, was Gott will. Gott allein ist gerecht. Gerechtigkeit hat mit Recht zu tun, mit Richten und mit dem Richter. Gott ist der Einzige, der diese Welt richten wird. Und er warnt uns davor, dass wir zu schnell Urteile sprechen über Menschen, über Situationen, über Zusammenhänge. Da sind wir ganz schnell mit bei. Wir wissen genau, wie es zu sein hat. Wir wissen genau, wer was falsch gemacht hat. Wir richten so schnell. Und die Bibel warnt uns davor und sagt, richtet nicht. Denn mit dem Urteil, mit dem ihr andere richtet, genau dieses Urteil wird irgendwann, dieser Maßstab wird irgendwann bei euch selbst angelegt werden. Und dann ist die Frage, wie wir dann abschneiden. Es ist manchmal so einfach, Dinge nach außen zu extrapolieren und zu sagen, okay, da ist das Problem, die machen das falsch, die Regierung hört man dann immer oder die machen das falsch oder der macht das falsch, statt zu sagen, was bin ich denn für einen Mensch, sich mal sich selbst zu stellen und zu sagen, schaffe ich es denn, ein gerechtes Leben zu leben? Und da muss man ehrlicherweise sagen, ich schaffe es auch nicht. Ich brauche Rettung. Und das ist das Gericht Gottes über die Menschen, dass er selber die Rettung geschaffen hat, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um für uns zu sterben. Diesen Weg musste Gott gehen. Es gab keinen anderen Weg. Er hat vorher Könige ausgewählt, den König David. Er hat in alles investiert, sein Volk dem König David anvertraut und gesagt, hier, du bist ein Mensch, der mit mir lebt. Einer, der, das merkt man ja in dem Psalm, der ganz eng mit Gott verbunden ist. Wenn man die Psalmen liest, sieht man diese enge Beziehung, die David mit Gott hatte. Und trotzdem versagt er an vielen Stellen und bringt auch Unrecht über sein eigenes Volk. Also wir Menschen kriegen die Sache mit der Gerechtigkeit nicht in den Griff. Jesus ist der Weltenrichter. Er wird kommen und diese Welt gerecht richten. Er ist gerecht. Er allein. Ich glaube, das müssen wir uns eingestehen, wenn wir über Gerechtigkeit aufstehen, für Gerechtigkeit sprechen, dann können wir nicht nur auf andere zeigen und sagen, das ist ungerecht und der macht es falsch und der macht es falsch. Jesus ist gestorben und auferstanden. Jesus verwirrt mich, wenn es um das Thema Gerechtigkeit geht. Gerade mich, wo ich so ein Gerechtigkeitsfreak bin und immer gucke, dass alles gerecht abläuft. Ich finde die Sachen, die Jesus gesagt hat und gemacht hat, verwirrend. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Wenn man überlegt, er war in der Zeit unterwegs, als die Römer sein Land besetzt hatten. Eine total ungerechte Besetzungsmacht. Die haben die Leute gezwungen, Geld abzudrücken, Wegegeld, Zölle. Die haben die Leute geschlagen, gepeinigt, ohne Gerichtsverfahren hingerichtet. Es war eine Schreckensherrschaft. Und manche haben sich Jesus angeschlossen, weil sie dachten, jetzt kommt einer, der uns endlich befreit, der endlich für Gerechtigkeit sorgt, dass wir hier als Volk Gottes wieder aufrecht gehen und stehen können und endlich wieder unsere Würde haben, endlich wieder was wert sind. Deswegen haben sich Jesus angeschlossen und waren total enttäuscht, dass Jesus genau das nicht getan hat. Als man ihm die Münze vorhielt und sagte, hier, das ist das Geld, was wir immer als Steuer abdrücken müssen. Da sagt Jesus, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gibt Gott, was Gottes ist. Ist das gerecht, wenn man so ausgenommen wird? Wie ist das mit der Stelle, wo die Ehebrecherin zu Jesus gebracht wird? Sie hat die Ehe gebrochen und man hat sie sogar dabei erwischt. Also deutlicher kann man ja Unrecht gar nicht vor Augen führen, als dass man jemanden in flagranti erwischt. Und dann wird sie vor Jesus gezerrt. Und was macht Jesus? Er schreibt in den Sand. Es scheint ihn gar nicht zu interessieren, dass da jemand Unrecht getan hat. Dass jemand gegen das Gesetz Gottes verstoßen hat. Eigentlich müsste er doch jetzt sagen, okay, jetzt kommt die Strafe. Die Strafe war damals die Todesstrafe. Die Frau hätte gesteinigt werden sollen. Was macht Jesus? Er sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ein ganz anderes Verständnis von Gerechtigkeit. Nämlich die Einsicht, eigentlich kann ich gar nicht mit Steinen werfen, denn dann würden andere auch auf mich Sterne werfen, und zwar mit Recht. Denn auch ich habe meine Stellen, die nicht in Ordnung sind. Auch ich versage. Auch ich habe Dinge, die ich einfach nicht schaffe, die ich falsch mache, die nicht vor Gott bestehen können. Der Splitter und der Balken. Jesus sagt, wenn du in dem Auge deines Bruders einen Splitter siehst, dann sei vorsichtig, geh nicht hin und versuch, den rauszuziehen. Sag nicht, du hast da ein Problem oder du bist der Böse, sondern guck erstmal auf den Balken in deinem eigenen Auge. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, vielleicht bekannt, dass die Arbeiter angeheuert werden, sie stehen auf der Straße, sind Tagelöhner, sie wollen einen Job kriegen, warten darauf, dass jemand kommt und sie anstellt für den Tag. Und dann kommt morgens jemand schon gleich und sagt, ich kann euch gebrauchen in meinem Weinberg und nimmt die ersten Arbeiter mit. Die fangen an, fleißig zu arbeiten, den ganzen Tag über bis abends. Mittags geht der Weinbergbetreiber nochmal hin, heuert die nächste Truppe an. Für die letzte Stunde geht er nochmal hin, heuert nochmal welche an. Und was passiert am Ende des Tages? Alle bekommen den gleichen Lohn. Also ehrlich gesagt, ich finde das ungerecht. Wenn man sich mal überlegt, wie die da 8 Stunden oder 10 Stunden gearbeitet haben, sich krumm gelegt haben und dann kommen so ein paar und machen gerade mal noch eine halbe Stunde mit und kriegen den gleichen Lohn. Jesus denkt anders über Gerechtigkeit als ich. Er sieht die Menschen mit anderen Augen. Er liebt die Menschen so sehr, dass er sie nicht in Gut und Böse einteilt. Dass er sie nicht in die, die alles schaffen und alles verdienen und alles richtig machen und die, die alles falsch machen, einteilt. Er liebt die Menschen so sehr, dass er sagt, jeder hat das Gleiche verdient. Die gleiche Liebe, die gleiche Anerkennung, die gleiche Annahme, egal was im Leben gelaufen ist. Ich finde das unwahrscheinlich. Also das fällt mir bis heute, obwohl ich schon so lange Jahre Christ bin, wirklich schwer, mir zu überlegen, dass Menschen, die Verbrecher sind, so wie der Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hing, der viele Menschen umgebracht hat, am Kreuz zu Jesus ruft und sagt, denk an mich, wenn du in dein Paradies kommst. Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und was ist mit all den anderen, die nie jemanden umgebracht haben? Wieso kriegt der noch diese letzte Chance, die letzten Sekunden seines Lebens und dann gleich ins Paradies? Also ich bin ja nicht katholisch, aber so ein bisschen Fegefeuer hätte ich mir da schon gewünscht. So ein bisschen Leiden für das Unrecht, was er getan hat, wäre doch gar nicht verkehrt. Nein, Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Seine Art Gerechtigkeit stellt unsere Art Gerechtigkeit total auf den Kopf. Es ist Liebe und Gnade, es ist Barmherzigkeit. Es ist Vergebung, es ist Verständnis, es ist Einsicht in die Not, die dahinter steckt. Denn die Menschen, die wir so gerne als die Bösen einteilen, die an allem schuld sind, sind es vielleicht auch, aber die haben auch eine Geschichte, die Gott kennt. Ich bin als Jugendliche oft ein paar Mal mitgegangen. In Hückeswagen gab es so eine Arbeit mit jugendlichen Strafgefangenen. Da sind wir ins Gefängnis gegangen und haben dann da gesungen. Und dann gab es Bibelarbeiten an den Tischen. Wir saßen dann immer mit 2, 3 Gefangenen sozusagen an den Tischen und haben zusammen in der Bibel gelesen und geredet. Und ich habe dann auch oft die Lebensgeschichten von diesen Leuten gehört. Und ich wusste ganz genau, wenn ich unter diesen Umständen groß geworden wäre, ich wäre wahrscheinlich jetzt auch da in dem Knast. Ich hatte das Glück, dass ich Eltern hatte, die mich ganz anders erzogen haben, die für mich da waren, die mir Werte mitgegeben haben im Leben, die mich gefördert haben. Das habe ich aber nicht verdient. Das ist ein Geschenk, das ist Gnade. Das macht mich nicht zu einem besseren Menschen. Das macht die nicht zu einem schlechteren Menschen, sondern die stecken auch in Zwängen, in Nöten, in Traumata, in Dingen, die sie belasten, die sie gar nicht anders handeln lassen. Natürlich gibt es auch das bewusste böswillige Verhalten, das gibt es auch. Und es gibt sicherlich auch das dämonisch bewirkte Verhalten von Menschen, die von Mächten gezwungen werden, die sie gar nicht kontrollieren können. Aber für uns Normalbürger, würde ich sagen, gilt es, dass wir einfach Menschen sind und dass Menschen zu allem fähig sind. Und dass es ein Geschenk ist, wenn einem so eine Karriere auf der schiefen Laufbahn erspart bleibt. Jesus sieht Menschen mit anderen Augen. Er nimmt diesen Mörder am Kreuz ohne Bedingung an. Sofort. Und nimmt ihn mit in sein Paradies. Ohne Leistung, ohne frommes Werk, ohne Gottesdienstbesuch, ohne lange Gebetszeiten. Einfach so. Weil er ihn liebt. Und ich glaube, wenn wir über Gerechtigkeit reden, aufstehen für Gerechtigkeit, dann ist die Liebe der Schlüssel. Denn wenn wir denken, wir sind die Guten, die den Bösen helfen, wir sind die, die alles richtig machen, die dann denen helfen, die auf der Straße gelandet sind zum Beispiel, dann ist das eine Art von Beherrschen der anderen. Das merken die. Und das hilft auch niemandem. Das hilft mir nicht, weil es mich stolz macht. Und es hilft den anderen nicht, weil es sie klein macht. Es muss die Liebe sein, die uns antreibt. Die Liebe, die diesen Menschen so nimmt, wie er ist. Und das werden sie spüren. Ich habe Donnerstag mit Henning zusammen im Christustreff im Donnerstag gepredigt. Über Catherine Booth. Waren einige da? Wer war da? So ein paar. Ein paar waren da, genau. Eine spannende Frau, die mit ihrem Mann William zusammen die Heilsarmee gegründet hat. Die Heilsarmee kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht in der Stadt oder irgendwo mal gesehen. Hier in Marburg gibt es keine, aber in anderen Städten, die laufen richtig so in Armeeuniformen um, weil sie sagen, sie kämpfen gegen das Böse. Sie kämpfen nicht gegen Menschen. Sie teilen auch die Menschen nicht in Gut und Böse ein, sondern sie nehmen jeden Menschen so, wie er ist, weil sie Menschen lieben. Die Catherine hat sich stark eingesetzt für Menschen in ihrer Zeit, die Zeit der Industrialisierung, wo viel drunter und drüber ging, wo viel Not und Elend war, wo Menschen wirklich ausgebeutet wurden, wo natürlich auch Aufschwung war, von dem wir alle jetzt auch unseren Reichtum verdanken. Also es gibt immer zwei Seiten der Dinge. Das darf man nicht vergessen. Man muss immer beide Seiten sehen und hören, wenn man gerecht denken will. Sie hat sich sehr eingesetzt, indem sie trotz Krankheit in ihrem eigenen Leben, trotz viel Arbeit mit 8 Kindern, von denen eines behindert war, sie hat sich eingesetzt für Frauen, sie hat sich eingesetzt für Menschen. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch der Heilsarmee, Suppe, Seife, Seelenheil. Oder auch Henning hat das zitiert am Donnerstag, dass sie gesagt hat, wie kann man kann nicht das Evangelium hören, wenn man kalte Füße hat oder Zahnschmerzen. Deswegen müssen wir den Menschen erstmal helfen, damit sie dann das Evangelium überhaupt annehmen können. Sie hat die Menschen geliebt und sie hat sich für sie eingesetzt. Nicht um eine gerechtere Welt zu schaffen und zu sagen, die bösen Industriellen und die armen guten Arbeiter. Sie hat sich für alle eingesetzt. Sie hat sich für Kinder und Jugendliche eingesetzt. Sie hat dafür gesorgt, dass das Alter der Mädchen heraufgesetzt wurde, die in den Bordellen gehalten wurden. Damals war es so, dass ein Mädchen mit 13 Jahren als geschlechtsmündig galt und dann auch freigegeben war in den Bordellen, durfte man sie benutzen. Und sie hat gesagt, das ist zu jung. Und als sie die Initiative gestartet hat, gab es sogar Parlamentarier, die gesagt haben, nee, eigentlich muss es noch jünger sein, weil man kann dem Mann nicht zumuten, ein 13-jähriges Mädchen zu fragen, ob sie Sex mit ihm haben will. Das ist zu peinlich. Die wollten es auf 8 Jahre runtersetzen. Und sie hat es erwirkt, hat bei Queen Victoria Briefe geschrieben und erwirkt, dass das Alter hochgesetzt wurde auf 18 Jahre. Warum hat eine einzelne Frau so viel Einfluss? Warum konnte sie das erreichen, dass die Königin auf ihr Anliegen geantwortet hat? Weil sie die Menschen geliebt hat, weil sie die Mädchen geliebt hat, weil sie jeden Tag unterwegs war hin zu diesen Menschen. Das wusste man. Sie war bekannt dafür. Und deshalb wurde auch auf ihr Wort gehört. Sie hatte diesen guten Einfluss Gottes, die Liebe Gottes, an die Menschen weitergegeben. Und jeder wusste, wenn sie das macht, dann macht sie das nicht aus politischen Gründen oder um irgendwie einer Partei eins reinzuwürgen, sondern sie macht das, weil sie die Menschen liebt, die von dem Unrecht betroffen sind. Das muss die eigentliche Motivation sein, die Liebe. Denn wenn wir lieben, wenn wir geliebt werden, können wir verändern. Wenn wir lieben, können wir verändern. Gott spricht uns gerecht und er schenkt uns einen Sinn für Gerechtigkeit. Ich lese uns noch 2 Texte zum Abschluss. Das ist aus Matthäus 5, Vers 6 in der Übersetzung das Buch. Nah am Urtext. Moment, 5, Vers 6. Aus den Seligpreisungen. Wahres Glück haben alle, die von einer unstillbaren Sehnsucht erfüllt sind, dass es in der Welt endlich gerecht zugeht. Sie werden erleben, dass ihr Einsatz nicht umsonst gewesen ist. Diese tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit, die haben wir in uns. Und wenn du die hast, dann ist das ein Geschenk, weil es gibt Menschen, die haben die gar nicht mehr. Die sehnen sich gar nicht nach Gerechtigkeit, die sehnen sich nur nach ihrem Vorteil. Wenn du diese Sehnsucht hast, dann ist das schon ein Wirken Gottes in deinem Herzen, dass er dir die Augen öffnet, dass er sein Anliegen der Gerechtigkeit mit dir teilt. Und dann gibt es Einsatz, das, was man tun kann. Da haben wir in den letzten beiden Wochen viel drüber gesprochen und ich dachte, heute ergänzen wir das mal durch diese andere Sicht auf Gerechtigkeit und auf das, was wir tun können. Aus dem Kapitel 6 noch, auch Matthäus Vers 33 bis 34, auch in der Übersetzung das Buch. Macht es zu eurem obersten Ziel, dass sich Gottes gute Herrschaft in eurem Leben und überall ausbreitet. Setzt euch dafür ein, dass endlich die Gerechtigkeit Gottes diese Welt bestimmen kann und dass ihr selbst auch so lebt, wie es gut und richtig ist. Hier sehen wir ganz klar den Zusammenhang. In der Luther-Übersetzung hört sich das ganz anders an, aber hier sehen wir den Zusammenhang. Es geht um die Gerechtigkeit in dieser Welt, aber es fängt in meinem eigenen Leben an. Ich kann nur mich selber ändern. Ich kann keinen anderen Menschen ändern. Ich kann Menschen lieben, damit sie herausfordern auch ein Stück weit. weil die Liebe eine ganz große Herausforderung auch ist, immer auch Antwort erwartet. Aber ich kann Menschen nicht ändern. Ich kann mich selber ja gar nicht ändern. Aber ich kann mich von Gott so lieben lassen, dass seine Kraft mein Leben verändert. Und so kann ich auch andere Menschen lieben. Und da, wo die Sünde mächtig geworden ist, wo Menschen Mist gebaut haben, wo sie versagt haben, wo sie wirklich die Bad Guys waren, da ist die Vergebung noch viel mächtiger und stellt alles auf neue Füße. Das neue Leben kann beginnen. Es ist nie zu spät, es ist nie zu weit, es ist nie zu schlimm, sondern da, wo die Sünde mächtig geworden ist, wird die Vergebung noch viel mächtiger. Wir feiern heute das Abendmahl. Und im Abendmahl begegnet uns Jesus und zeigt uns, was er für uns getan hat, dass er für uns gestorben ist. Daran erinnern wir uns beim Abendmahl. Und vielleicht ist das für dich eine Gelegenheit zu sagen, ich habe geurteilt über Menschen. Ich habe die Welt eingeteilt in Gut und Böse, in Menschen, die ich verachte und Menschen, die ich liebe. Aber ich will wie Jesus lernen, Menschen zu lieben und anzunehmen und ihnen zu helfen. Denn Gott kennt die Geschichte jedes Menschen und deswegen kann er mit jedem Menschen barmherzig sein, wie ich es vielleicht gar nicht kann, aber wie ich es sein will, wie ich es werden will. Lass uns beten. Jesus, schenk uns diese Sehnsucht. Schenk uns auch die Sehnsucht, die Menschen und die Welt so zu sehen, wie du sie siehst, mit deinen Augen. Das können wir nicht. Wir können auch nicht lieben, ohne Selbstliebe dabei zu haben. Hilf uns mit deiner Liebe ausfüllen zu lassen. Hilf uns, Gerechtigkeit in diese Welt hineinzubringen, dein Reich, dass es sich ausbreitet. Hilf uns, anzunehmen, weiterzugehen, Impulse zu setzen, gerecht zu handeln, das zu tun, was wir können. Und danke, dass du vergibst, dass du unsere Füße immer wieder auf weiten Raum stellst und uns neu und frisch begegnest und mit deiner Vergebung überrascht. Hilf uns auch, in Sachen Gerechtigkeit deinen Blick zu nehmen. So wie du die Mitarbeiter im Weinberg alle mit dem gleichen Lohn bezahlst, Herr. So lass uns auch Menschen sehen und Menschen behandeln. Wir sind gleich vor dir. Du gibst uns Würde. Du gibst uns die Kraft, neue Wege zu gehen. Amen.